Danke, Manuel, für die Einführung. Aber über den Konflikt werde ich heute hoffentlich nicht reden müssen. Wir machen in unserer Predigtreihe heute das vierte Gebot, das Sabbatgebot. Das ist heute dran. Und manche meinen, dass dieses Sabbatgebot das größte Geschenk der Juden an die Welt ist. Weil daraus ist der Sonntag, daraus ist der freie Tag in der Woche entstanden. Daraus ist dieser Wochenrhythmus, den wir in unserer Arbeit haben, entstanden. 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Und das ist ein gewaltiges Geschenk. Ja? Aber ich habe mich gefragt, wenn es ums Ausruhen allein geht, warum steht es dann in den 10 Geboten? Ist der Sabbat so wichtig, dass er in die 10 Gebote steht? Und ich denke, die Bibel zeigt uns, dass es mehr ist als sich ausruhen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und dann, wenn wir den Sabbat so nützen, wie ihn Gott gedacht hat, dann glaube ich, ist es wirklich ein riesiges Geschenk Gottes, der Juden, an die ganze Welt. Und heute extrem wichtig und relevant. Und ich möchte noch beten, dass uns der Herr anspricht dafür. Himmlischer Vater, danke für die 10 Gebote und danke auch für das Sabbatgebot, was wir heute anschauen werden. Und ich bitte dich darum, dass du uns dein Wort segnest und dass wir besser verstehen, was du dir gedacht hast, als du dieses Sabbatgebot den Menschen geschenkt hast. Die 10 Gebote stehen in den 5 Büchern Mose zweimal in einer kompletten Aufzählung, einmal im 2. Mose 20 und einmal im 5. Mose 5. Ich möchte einmal das Sabbatgebot aus 2. Mose 20 zuerst vorlesen. Es steht in 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, deine Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tage und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und wenn wir dann ins 5. Kapitel schauen, 5. Mose 12 bis 14, dann ist der erste Teil fast exakt gleich. Nur der letzte Vers ist anders. Der Vers 15, und den möchte ich vorlesen. Und denke daran, dass du Sklave warst in Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Wenn man das zusammenfasst, ist das Gebot, am 7. Tag zu ruhen. Und wir sollen an 2 verschiedene Dinge denken. Dass Gott die Erde gemacht hat und dass er am 7. Tag geruht hat. Und dass Gott die Israeliten aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt hat. Die Begründung ist einfach unterschiedlich. Einmal geht es um die Schöpfung der Welt und einmal geht es um die Rettung aus Ägypten. Und das ist dann auch schon die Gliederung für meine Predigt. Zuerst schauen wir uns miteinander das Gebot an, dann die erste Begründung, Gott, Schöpfer, der am 7. Tag ruht, und dann die 2. Begründung, Gott, der Retter der Israeliten aus Ägypten. Das Gebot selbst ist eigentlich relativ klar. Es ist die Einführung des Wochenrhythmus im normalen Alltagsleben. 6 Tage sollen wir unseren Verpflichtungen, egal was die Arbeit ist, nachkommen. Und am siebten Tag sollen wir davon ruhen, sollen wir nicht arbeiten. Und das gilt nicht nur für das Familienoberhaupt, sondern es gilt für die gesamte Familie, alle, die in dem Haushalt wohnen. Das wird ganz ausdrücklich betont. Und das ist nicht das einzige Ausruhen, das wir finden in der Bibel, sondern bei Tag und Nacht, da soll man ja in der Nacht schlafen und am Tag arbeiten, oder? Die Woche haben wir schon gesagt. Und dann gibt es die drei Feiertage bei den Israeliten, wo sie auch nicht arbeiten durften, oder? Das Passahlamm, dann das Laubhüttenfest und dann das Erntedankfest. Das war jetzt ein bisschen eine falsche Reihenfolge, das Erntedankfest ist vor dem Laubhüttenfest, ja? Aber das waren jeweils etwa einwöchige Feste, wo auch nicht gearbeitet wurde. Gott hat also in seinen Ordnungen immer so einen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhen eingeführt. Und die Juden in ihrer Art haben das ziemlich exakt geregelt. Besonders das Sabbatgebot. Und vor allem haben sie sich darum gekümmert, was am Sabbat verboten ist. Das ist das, was die Konflikte dann gemacht hat im Neuen Testament. Und sie haben 39 Aktivitäten, Melachot heißt das auf Jüdisch, definiert, Tätigkeitsbereiche, die nicht erlaubt waren, am Sabbat zu tun. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich darüber nicht länger reden werde. Eines finde ich, ganz wenige von denen stehen in der Bibel, eines, das in der Bibel steht, finde ich ganz interessant und witzig. Man darf kein Feuer anzünden im Haus am Sabbat. Das ist eine gewaltige Arbeit. Oder nicht einmal das war erlaubt. Und wenn man darüber nachdenkt und wenn man sieht, wie Jesus mit dem Sabbat umgegangen ist, dann stellen wir fest, es kann nicht sein, dass das die Bedeutung vom Sabbatgebot ist, dass 39 Aktivitätsbereiche verboten sind. Es passt, also das ist vielleicht hilfreich zum Ruhen, aber wenn es alles ist, zu wenig. Und einen Hinweis gibt es in beiden Geboten. Es steht nämlich da, dass es ein Ruhetag für Gott ist. Er ist heilig für Gott. Für Gott, deinen Gott. Die Genfer Übersetzung sagt sogar, er ist heilig, also es ist ein Tag, der dem Herrn, deinem Gott, gehört. Was bedeutet das? Sehr schwierig. Vielleicht finden wir es in den Begründungen. Ich glaube, dass die beiden Begründungen darüber sehr viel Aufschluss geben und das sind, sind wir schon beim zweiten Teil der ersten Begründung. Gott ruhte nach der Schöpfung. Schauen wir uns das an, wie es in 1. Mose beschrieben ist, 1. Mose 1, 31 bis Kapitel 2, Vers 3. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott ruhte nach 6 Tagen Schöpfung. Ich habe jetzt nicht Zeit darüber zu reden, ob das 6 24-Stunden-Tage waren oder, was, oder 6 Episoden und so weiter. Das lassen wir mal stehen, das ist nicht unser Thema. Das, was da steht, ist, dass Gott in 6 Tagen alles vollendet war und dass er es sehr gut gefunden hat. Und dann steht da, dass er am siebten Tag geruht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er geruht hat, weil er müde war, weil es so anstrengend war, die ganze Welt zu schaffen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Ruhe Gottes soll was anderes bestätigen und ausdrücken, was hier sehr betont wird in dem Text. Wenn eine Arbeit fertig ist, vollendet ist, wie da steht, hat man allen Grund zu ruhen. Und wenn die Arbeit noch dazu sehr gut war, hat man noch mehr Grund, zufrieden zu ruhen. Er war zufrieden und er war fertig, Gott, mit der Schöpfung der Welt. Und jetzt muss ich gleich was klarstellen, weil viele Menschen glauben, Gott, die daran glauben, dass Gott die Welt gemacht hat, er hat sie damals gemacht, hat sich zur Ruhe zurückgezogen und seitdem rennt sie von allein, ohne ihn. Er greift nicht mehr ein. Das ist natürlich ein riesiger Irrtum und das sagt auch die Bibel, der Sabbat Gottes ist nicht mehr aktuell. Jesus drückt das in Johannes 5,17 aus. Jetzt könnt ihr den Vers hinten sehen, wo er sagt, dass der Vater bis heute wirkt. Das heißt, Gott ist aktiv. Gott lenkt die Welt. Gott hat die Welt geschaffen und er lenkt sie und er leitet sie und er haltet sie zusammen und er ruht nicht mehr. Und ohne sein Wirken würde das alles auseinanderbrechen. Und es geht also irgendwie dazu, darum, dass wir auch zur Ruhe kommen sollen. Nun, der Hauptgrund für uns zur Ruhe zu kommen, den Gott hatte, den haben wir nicht, weil also ich war am Freitag oder am Samstag nie fertig mit meiner Arbeit. Und es waren ganz wenige Sonntage, wo ich sagen kann, die Arbeit war sehr gut. Also das kann es irgendwie nicht sein, oder? Sondern ich glaube, Gott möchte, dass wir einen Tag in der Woche zur Ruhe kommen, um darüber nachzudenken, dass Gott eine wunderbare Welt geschaffen hat. Dass er sich etwas gedacht hat, wie er die Welt geschaffen hat. Wenn es einen Gott gibt, der die Welt schafft, dann gibt er mit seinem Schaffen der Welt eine Bedeutung. Dann ruht all unser Sinn und all der Sinn der Welt in dem, was sich der Schöpfer dabei gedacht hat. Und er hat sie nicht nur einen Sinn gegeben, sondern er hat sie auch geordnet. Die Bibel ist ganz deutlich. Eine Ordnung habe ich schon genannt, den Tag, Nacht, also diese Rhythmusordnung. Ja. Aber er hat auch er hat die Naturgesetze gegeben. Ja. Er hat geordnet, wie die Welt funktioniert. Aber er ist weit darüber hinausgegangen. Er hat nicht nur Naturgesetze gegeben, sondern er hat auch ethische Gesetze, moralische Gesetze gegeben. Wenn ein Schöpfer alles gemacht hat, dann kann er das alles tun. Und das besteht dann zeitlos. Wir können es nicht ändern. Und die Schöpfung ist etwas Großartiges, obwohl, wie wir wissen, der Sündenfall einiges davon zerstört hat, sehen wir noch immer sehr viel davon. Und das meint der Paulus, wenn er im Römer 1,20 schreibt, ihr seht den Vers hinter euch, denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit wir ohne Entschuldigung sind. Wenn wir die Schöpfung mit ein bisschen Ruhe anschauen, dann kommen wir ins Staunen. Dann sehen wir, dann erkennen wir etwas vom Herrn, dem Schöpfer. Wie mächtig, wie kreativ, wie großartig, wie herrlich er ist. Und er verdient dann Ehrfurcht. Das ist das, was Paulus im Römerbrief schreibt. Knapp ein Jahr bevor ich gläubig geworden bin, ich habe das schon mal erzählt, waren Jörg und ich auf einer Skitour in den Westalpen. Das war in der Dauphiné und es war ein sehr schöner Tag. Wir sind um eine Kurve gebogen und haben einen riesigen Gletscher gesehen. Es hat, es ist sowas, so ein Aha-Erlebnis hat man gehabt. Das hat man manchmal, oder? Wenn man die Schöpfung sieht, wenn die Natur so wunderbar schön ist. Und dann war auf diesem Gletscher ein Punkt. Und ich habe lange nachgedacht, was ist dieser Punkt? Dann habe ich festgestellt, der bewegt sich. Und dann habe ich festgestellt, er ist ein Mensch. Man hat nicht mehr gesehen als einen Punkt. Und ich kann mich, das war für mich ein ganz tiefes Erlebnis, weil ich habe erkannt, wie klein ich als Mensch bin im Vergleich zur herrlichen Schöpfung Gottes. Und ich war nicht Christ. Aber mir kommt vor, ich habe damals in einer unaussprechlichen Weise Gott angebetet. Ich habe mir gedacht, du gewaltiger, unendlich ferner Gott, du bist schon groß und herrlich und wunderbar. Und ich bin in die richtige Proportion zu Gott gerückt worden, oder? Ich habe gemerkt, wie klein ich bin und wie herrlich groß Gott ist. Und vor allem, wenn wir die Schöpfung anfangen, vor allem diese Proportionalität von uns zu Gott, ist was ganz Wichtiges. Von uns zu unserem Schöpfer. Gott ist nicht der Kumpel auf der gleichen Ebene. Gott ist unvorstellbar größer als wir. Sehr deutlich wird das, wie Hiob gelitten hat, oder? Und er hat, ich glaube, 38 Kapitel oder 40 Kapitel gelitten. Und es ist immer schlimmer geworden. Und dann erscheint ihm Gott. Und was fragt er ihn? Ich kann es nicht vorlesen, so viel Zeit haben wir nicht. Aber letztlich fragt er ihn, warst du dabei, wie ich die Welt geschaffen habe? Und er hat ihn an die Schöpfung erinnert. Und hat ihn dadurch in die richtige Proportion zu ihm gebracht. Und der Hiob hat angefangen, mit Gott zu diskutieren darüber, ob das, was ihm widerfahren ist, gerecht ist. Und wenn wir Gott als Schöpfer betrachten, dann rücken die Proportionen zurecht. Wir werden kleiner und er wird größer. Und selbst in Schwierigkeiten und in Not hilft uns das gewaltig. Aber das, was uns passiert, wenn wir diesen unendlich großen Gott sehen, ist auch mir damals passiert. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, ob er sich für mich interessiert. Ich glaube nicht, dass man aus der Schöpfung klar erkennen kann, dass Gott sich für uns interessiert. Und ich glaube, dass deshalb die zweite Begründung für den Sabbat da ist. Die Israeliten sollten sich daran erinnern, dass Gott ihr Retter aus Ägypten ist. Ein Retter interessiert sich für dich. Ich habe heute meinen Retter getroffen beim Radfahren zufällig. Wir haben miteinander geredet und er hat sich sehr für mich interessiert, obwohl er, das ist nicht vergleichbar, ja, aber es ist interessant. Ich habe für die, die es nicht wissen, ich habe vor 6 Jahren einen Herzinfarkt gehabt und jemand hat mich wiederbelebt und gerettet. Aber ein Retter hat eine persönliche Beziehung und das ist das, was wir bei der zweiten Begründung finden können. Es zeigt nämlich, dass Gott nicht nur groß, herrlich, kreativ, mächtig und so weiter ist, sondern dass er sich zutiefst für uns interessiert, dass Menschen ihm sehr wichtig sind und letztlich, dass er uns Menschen liebt. Und das, woran sich die Israeliten, die haben die 10 Gebote ziemlich knapp, nachdem sie aus Ägypten gerettet worden sind, bekommen. Was dort passiert wird, ich muss das kurz erzählen, weil es selbst für uns noch so relevant ist. Israel war schon ungefähr 400 Jahre in Ägypten. nachdem Josef seine Brüder nach Ägypten geholt haben, weil sie sonst im Land Kanaan verhungert werden. Und sie sind inzwischen ein riesiges Volk geworden. Ich glaube, 72 Leute sind damals ausgezogen und zur Zeit von zur Zeit der Rettung aus Ägypten waren es etwa 2 Millionen oder mehr als 2 Millionen Leute. Und sie sind stärker gewachsen als die Ägypter, steht in der Bibel. Sie haben mehr Kinder gekriegt als die Ägypter. Und die Ägypter fühlten sich bedroht durch sie. Und was haben sie gemacht? Sie haben sie unterdrückt. Sie haben sie geknechtet. Sie haben ihnen strenge Regeln gegeben. Nicht viel anders als in unserer Zeit, oder? Wir fühlen uns auch öfters durch die Ausländer, Fremden bedrückt und glauben, wir müssen sie unterdrücken. Und dann hat er Mose berufen, Gott, und er sollte diese Israeliten aus Ägypten herausführen. Und es wird mehrmals gesagt, damit alle sehen können, wie herrlich Gott ist. Damit alle sehen können, dass nicht Mose sie rettet und der große Superheld und Hero ist, sondern dass Gott der Retter ist. Und damit das ganz klar wird, ist es nicht schnell gegangen. Es hat zuerst einmal 10 Plagen gebraucht. 10 Plagen, die ganz eindeutig gezeigt haben, dass nicht Mose der Mann war, der da am Wirken ist, sondern Gott. Und die 10. Plage, die war eigentlich keine Plage, sondern die war eigentlich ein Gericht. Der erste Sohn in jedem Haus musste sterben, weil die Ägypter nicht Gott gehorchten. Und Gott schuf damals einen Ausweg vor diesem Gericht. Diejenigen, die die Türpfosten ihres Hauses mit dem Blut eines Passahlammes bestrichen haben, an denen ging dieser Gerichtsengel vorbei und die kamen nicht ins Gericht, dort starb nicht der Erstgeborene. Und es ist ein wunderbarer Vortyp für die Rettung, die wir erleben, oder? Gott hat unendlich viel Zeit Geduld, bis er ein Gericht bringt, oder? Aber eines Tages wird es soweit sein. Und es gibt einen einzigen Ausweg. Er schafft auch einen Ausweg daraus. Indem statt dem Passahlamm jetzt Jesus für uns stirbt, sein eigener Sohn. Und die, die dieses Opfer annehmen, die kommen nicht ins Gericht. An denen geht der Richter vorbei. Und dann durften die Israeliten wegziehen. Und sie sind weggezogen und sie sind gekommen bis ans Rote Meer. Und dann ist vor ihnen das Rote Meer und inzwischen hat der Pharao sich gedacht, es war ein großer Fehler, dass ich diese da gehen habe lassen. Und er ist den Israeliten nachgejagt mit einer großen Kriegsheer. Und die Israeliten haben Angst gehabt, dass sie wieder unter die Macht der Ägypter kommen. Kleiner Nebensatz, wie wir Christen. Wir schließen uns Jesus an und dann kommen mächtige Versuchungen und wir leben so, als ob wir unter der Macht der Sünde stehen und nicht Kinder Gottes sind. Aber dann passiert etwas. Diese berühmte Geschichte, dass Mose das Rote Meer teilt und die Israeliten konnten durchziehen. Und die Ägypter sind ertrunken. Und es war wieder ganz offensichtlich. Gottes Wirken allein. Und damit sonnenklar ist, steht in 2. Mose 14, 14 als Abschluss etwas, wo sogar ein bisschen der Sabbat anklingt. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Das heißt, die Rettung von dem Herr der Ägypten erfolgt allein durch Gottes Kraft. Und wir haben nichts dazu beizutragen. Daran sollen wir denken am Sabbat, dass Gott ein Retter ist, der uns aus dem Gericht rettet und der uns von der Macht der Sünde rettet. Wir brauchen nicht mehr ans Passahlamm denken, weil wir können an Jesus denken statt ans Passahlamm. Und wir dürfen ruhen. Wir haben nichts beizutragen. Das macht Gott, der herrliche Retter, für uns. Und wenn wir diese beiden Aspekte sehen, dann ist Gott nicht nur groß und herrlich und ein Schöpfer, sondern er ist auch ein Retter, der liebevoll und gnädig ist und dafür sorgt unter hohen Kosten, dass wir gerettet werden. Paulus fasst es so zusammen. In Römer 8, 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und wenn wir das begreifen, dass der so große Gott seinen Sohn am Kreuz sterben hat lassen, damit wir befreit von Schuld und Macht der Sünde wirklich leben können, dann können wir stille sein, dann können wir zur Ruhe kommen. Und wenn wir begreifen, dass wir nichts dazu beitragen können, dann erleben wir einen Sabbat, so wie ihn der Herr sich gewünscht hat. Und wenn wir das begreifen, dass Gott nicht nur ein Schöpfer, sondern ein Retter ist, dann fühlen wir uns nicht nur klein, sondern auch geliebt. Und dann sind wir zumindest geistig endgültig hoffentlich auf den Knien und beten Gott an. Und das ist das, denke ich, was Gott gemeint hat, als er das Sabbatgebot uns gegeben hat. Und ich denke, das ist sehr relevant für heute. Weil wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man im Betrieb des Alltags ist, kann man nicht an Gott, den Schöpfer und Retter, denken und ihn gebührend dafür anbeten. Da sind wir zu hektisch, zu betriebsam, zu beschäftigt. Aber für unser Christenleben ist das immens wichtig, dass wir das glauben. Einen Beweis möchte ich dafür noch liefern, oder? Der Calvin hat 4 Bücher geschrieben, wie wir über uns als Christen leben. Das ist die Institutio, kurz gesagt. Sein Hauptwerk ist das, oder? Er hat 4 Hauptteile gemacht. Der erste Teil handelt von Gott, von der Erkenntnis Gottes als dem Schöpfer. Ratet, was der zweite Teil handelt, von der Erkenntnis Gottes als dem Retter. Und daraus leitet er den Teil 3 und 4 ab, der letztlich davon handelt, wie wir die Vergebung der Schuld empfangen können und wie wir Heiligung leben können. Diese beiden Wahrheiten, dass Gott unser Schöpfer ist und unser Retter ist, sind grundlegend für unser Leben als Christ. Und wir müssen das erleben, wir müssen das spüren. Das ist nicht eine intellektuelle Erkenntnis. Wir müssen erleben, wie herrlich groß unser Gott ist. Und wir müssen spüren, wie lieb er uns hat, damit wir ihm nachfolgen können und leben können. Die Frage, die noch bleibt, ist, wie leben wir unser Sabbatgebot heute? Ich glaube, ihr versteht es, das kann nicht nur die Abwesenheit von Arbeit sein. Es können nicht die 39 Tätigkeitsbereiche sein, die die Juden definiert haben, weil da fehlt dann das Wesentlichste, oder? Da sind wir vielleicht nicht tätig. Ich habe kein Rezept dafür, wie das geht, aber ich weiß drei Dinge in meinem Leben, die mir sehr geholfen hat, ein bisschen das Sabbatgebot zu leben. Das eine ist der Gottesdienst am Sonntag. Ich versuche, so oft ich kann, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und dort zur Ruhe zu kommen und Gott als meinen Retter und Schöpfer anzubeten. Bin jetzt 45 Jahre lang Christ und ich kann euch, dieser Gemeinde, nur unendlich viel danken, weil unzählige Male ist das hier passiert, dass ich Gott, meinem Schöpfer und Retter, in der einen und anderen Form begegnet bin. Das hat einen immensen Einfluss auf mein Glaubensleben gehabt. Die zweite Art, heute zur Ruhe kommen oder für mich, ist, dass ich mir Zeit nehme für die Bibel. Die Bibel offenbart uns Gott als Schöpfer und Retter. Sie zeigt uns, wie Gott die ganze Welt gemacht hat und wie er sie lenkt und leitet und was er für einen wunderbaren Plan hat, uns zu retten. Und ich nehme mir Zeit, die Bibel zu studieren. Nicht nur in einer stillen Zeit, sondern auch außerhalb. Wenn ich auf Urlaub fahre, habe ich meistens irgendein Buch mit, das darüber handelt. Und nehme mir Zeit darüber, Ruhe mit dem Wort Gottes darüber nachzudenken, wer mein Schöpfer ist und wer mein Retter ist und davon ergriffen zu werden. Und das Dritte ist das, dass es, ich bin ein sehr aktiver Mensch, wollte jetzt sagen gewesen, jetzt ein bisschen weniger aktiv im Ruhestand, aber noch immer aktiv. Und es ist mir schwer gefallen, zur Ruhe zu kommen. Wir müssen regelmäßig zur Ruhe kommen und nicht nur eine kurze Zeit für stille Zeit, sondern wir müssen uns in der Woche, glaube ich, einmal oder regelmäßig Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen und Zeit mit und für Gott nehmen. Und das kann sein allein und das kann sein mit Geschwistern. Und das kann sein ein paar Stunden oder es kann sein ein paar Tage, auf einer Freizeit zum Beispiel. Ich persönlich glaube, und ich bin da in sehr prominenter Gesellschaft, dass nichts uns mehr verändert als das Bewusstsein, dass der Herr unser Schöpfer und Retter ist. Und dass wir ihn in seiner Herrlichkeit als Schöpfer und Retter erkennen. Und dass uns das anrührt. Und das möchte ich möchte jetzt einladen, dafür zu beten, dass Gott das in unserem Leben macht, immer wieder. Und dann können wir das, und ich lade euch ein, mit mir das zu beten, und dann setzen wir das fort in einem Lied, wo wir das auch tun. Himmlischer Vater, ich bin dir so dankbar, dass ich dich als Schöpfer und Retter kennenlernen durfte und dass mich das bewegt und dass mich das zum Staunen bringt. Und dass mir das zum Anbeten bringt. Bin dir unendlich dankbar dafür, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er die Schuld meiner Sünde trägt und mir hilft, mein Leben so mit dir zu leben. Und ich brauche immer wieder deine Erinnerung daran, dass ich nicht wegdrifte davon. Und ich bitte für uns alle, dass du uns immer wieder hilfst, zur Ruhe zu kommen und dich als Schöpfer und Retter zu erkennen. Amen.